Genau. Wenn ihr euch umschaut in den Sitzreihen oder wenn ihr jetzt gerade eben durch die Gegend gelaufen seid und Menschen die Hand geschüttelt habt oder High Five gegeben habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr Menschen in die Augen geguckt habt, die so zwischen 20 und 40 sind. Ja? Es gibt auch Menschen, die sind unter 20 und über 40, das gibt's. Ja? Und das ist auch okay, also alle über 40 ist voll okay, du bist willkommen hier. Aber so die Wahrscheinlichkeit, dass du eben jemandem mindestens ein, zwei Personen die Hand geschüttelt hast, die zwischen 20 und 40 sind, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Wenn du jemandem die Hand geschüttelt hast, der älter als 40 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es ein Papa oder eine Mama eines Gemeindemitglieds ist. Die meisten von uns befinden sich genau in dieser Lebensphase zwischen 20 und 40. Die Biologie bezeichnet diese Lebensphase als erwachsene Geschlechtsreife, ja, was schon viel aussagt über uns, was uns beschäftigt und was unsere Probleme darstellt öfter mal oder was für Fragen wir uns stellen. Wer ein Pädagogikstudium absolviert hat, der kennt Erik Erikson, ja, ein Psychoanalytiker, der hat Lebensstufen formuliert, für jeden Lebensabschnitt hat er einen Titel oder eine Bezeichnung gefunden. Und die meisten von uns befinden sich in Stadium 6 oder 7 von Eriksons Lebensphasen. Und Achtung, es gibt nur 8. Sorry. Und in diesen Lebensphasen, so zwischen 20 und 40, in den Lebensphasen 6 und 7 von Erikson, da geht es vor allem darum, ein gewisses Maß an Intimität zu erreichen, anstatt isoliert zu bleiben. Also er nennt die Phase so, junges Erwachsenenalter, Intimität versus Isolation. Man versucht, sich irgendwie einen sozialen Kreis aufzubauen, der einem Intimität ermöglicht, um nicht isoliert zu bleiben. In diesen Lebensphasen geht es auch um die Familienplanung. Ja, mit wem möchte ich mal zusammen eine Familie gründen, Verantwortung für den Nachwuchs übernehmen? Wir haben hier viele junge Eltern. Und es geht auch oft um soziales Engagement, wie man heute auch sehen kann. Was kann ich tun, um andere zu segnen? Danke, Frau Reimold, übrigens, dass Sie da sind. Es ist echt eine Ehre und eine Freude, Sie da zu haben und Teil von so einer coolen Arbeit zu sein. Also kurz, die meisten von uns HDHlern befinden sich in der Lebensphase, in der die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden. Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die bestimmen unser ganzes Leben. Also Fragen stellen wir uns wie, was will ich mal arbeiten? Wo soll ich studieren? In welche Gemeinde soll ich gehen? Wie soll ich mich investieren und engagieren? Mit wem möchte ich meine Zukunft gestalten? Ist so eine ganz klassische Frage. Wie finde ich meinen Partner fürs Leben? Disco oder Arbeitsplatz oder christliche Suchmaschine mit Kontaktanzeigen? Möchte ich Kinder haben? Wenn ja, wie viele? Wie lange? Die stellt sich nach der Geburt. Wann ist der richtige Zeitpunkt für das erste Kind? Wo möchte ich arbeiten? Wo möchte ich leben? Das sind so Fragen, die einfach mir ganz häufig gestellt werden, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey Annalee, kannst du bitte mal das Orakel von Delphi spielen? Ich habe folgende Fragen, hast du die Antwort? Und ich habe nie die Antwort. Wo möchte ich leben? Nach welchem Modell möchte ich mein restliches Leben aufziehen? Karriereorientiert, familienorientiert? Möchte ich Single bleiben? Möchte ich tatsächlich heiraten irgendwann? Das Paradoxe ist, wir befinden uns in der Lebensphase, in der ein hohes Maß an Weisheit für Entscheidungen erforderlich ist und gleichzeitig wir ein sehr niedriges Maß an Weisheit haben. Wir befinden uns in der Lebensphase, wo wir keine Ahnung haben, weil wir alles, was wir tun, irgendwie immer zum ersten Mal tun. Also du und ich, wir haben 1000 Fragen und wir haben meistens 0 Antworten. Ich sage du und ich, und wenn der ein oder andere hier ist, der schon über die 40 hinaus ist, vielleicht hast du 2, 3 Antworten mehr, aber oft hängt trotzdem noch ganz viel am Thema Weisheit. Eine Sache, die wir wirklich brauchen, ist Weisheit, um unser Leben gut und richtig leben zu können. Als Gemeinde brauchen wir Weisheit, um voranzukommen. Und darum geht es heute in unserem Text. Also hier habe ich mal ein paar Bilder zusammengestellt, die sind ja alle öffentlich auf Facebook, von daher habe ich auch vorher nicht gefragt. So sieht unsere Crowd aus, manche Leute tragen sogar Masken. Hier ist der Text dazu. Epheser 5, die Verse 15 bis 17. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Lebt als Weise und nicht als Unweise. Das ist heute unser Predigttext. Das ist der Text, den Gott für dich heute Morgen hat. Das ist sein Wort für dich heute Morgen. Er sagt zu dir heute Morgen, sei nicht dumm, sondern sei weise. Sei nicht dumm, sondern sei weise. Das ist, was Paulus im Kern aussagt in diesem Text. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Sei nicht dumm, sondern sei weise. Triff weise Lebensentscheidungen. Also wichtig, wenn ich hier das Wort dumm gewählt habe, wichtig ist, Paulus warnt uns hier nicht vor mangelnder Intelligenz. Er warnt uns nicht davor, dass wir das kleine Einmaleins vielleicht nicht drauf haben. Er warnt uns nicht vor einem niedrigen IQ-Wert, sondern Paulus warnt uns vor unweisen Entscheidungen. Er spricht nicht von Dummheit im Sinn von mangelnder Intelligenz, er spricht von Dummheit im Sinn von Blindheit in Bezug auf Gott und seine Größe, seine Heiligkeit, seine Barmherzigkeit und Liebe. Dumme Entscheidungen werden ohne Gott getroffen, weise Entscheidungen werden mit Gott und auf Gott hin und von Gott her getroffen. Kernaussage. Gott sagt heute Morgen zu dir, sei nicht dumm, bau dein Leben auf mich. Triff keine Entscheidungen ohne mich, sondern wenn du eine Entscheidung treffen musst, dann zieh mich ein in den Entscheidungsprozess. Und noch mehr, lass mich deine Entscheidungen bestimmen. Ich möchte, dass du ein weiser Mensch bist. Und was es heißt, weise zu sein, da wollen wir heute mal genauer drauf gucken. Ich habe euch vier Verben mitgebracht, Tunwörter, die zu einer weisen Person gehören. Und zwar sind diese vier Wörter achten, suchen, machen, setzen. Ich sage es nochmal. Achten, suchen, machen, setzen. Okay? Was hat das mit setzen zu tun? Ihr kriegt es gleich mit. Ich sage es nochmal. Achten, suchen, machen, setzen. Wer es mal mit mir mitsagen möchte, das würde mich total freuen. Achten, suchen, machen, setzen. Nochmal. Achten, suchen, machen, setzen. Nehmt diese vier Verben mit und ihr werdet euch besser an den Inhalt der Predigt erinnern können. Ich habe euch gerade manipuliert. Let's go. Also erstens, weise Menschen achten auf ihren Lebenswandel. Deshalb meine Aufforderung für dich heute Morgen. Achte genau auf deinen Lebenswandel. Achte genau auf deinen Lifestyle. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Man könnte auch übersetzen, seht genau oder seht akribisch darauf, wie ihr lebt. Ich möchte euch einen Mann vorstellen, der heißt Dwayne Johnson. Wer von euch kennt Dwayne Johnson? Okay, ich wusste ein paar Hände, wusste ich schon vorher. Manche von euch kennen ihn besser unter seinem Künstlernamen The Rock. Okay, er sieht ein bisschen so aus, bloß schwächer wie ich. Und Dwayne Johnson ist gerade im Kino zu sehen gewesen, in dem Film Hercules. Und ich habe im Fit for Fun, ich kaufe mir das normalerweise nicht, aber ich habe zum Geburtstag von meiner Frau ein Fit for Fun bekommen. Warum eigentlich? Und da ist ein Interview drin mit Dwayne Johnson über den Film Hercules und seine Vorbereitung auf den Film Hercules. Und sein Ziel, er sagt selbst, sein Ziel war, er war schon vorher richtig muskulös und er hat gesagt, wenn ich schon einen Film drehe, wo ich den stärksten Mann der Welt spiele, dann möchte ich auch aussehen wie der stärkste Mann der Welt. Und sein Ziel war, so viel wie möglich Gewicht zuzulegen und so viel wie möglich Fett abzubauen. Okay? Manche von euch denken sich, hä, das ist doch das Gleiche. Nein, es gibt Muskelmasse, ja, die ist nicht fett. Ja, man kann zunehmen und trotzdem gut aussehen. Und ich erzähle euch mal kurz, was der getan hat, um dieses Ziel zu erreichen. Er saß nämlich nicht nur auf einer Bank und hat zwei riesengroße Gewichte auf seine Oberschenkel gelegt, das hätte nicht geholfen, sondern der ist jeden Morgen um 3.30 Uhr aufgestanden. Alle Studenten, ja, morgens 3.30 Uhr, man kann so früh aufstehen. Bezieht das in Betracht, wenn ihr eine Familie plant. Jeden Morgen um 3.30 Uhr aufgestanden, dann hat er erstmal einen Proteinshake getrunken. Okay? Easy. Dann hat er sich 45 Minuten lang hingesetzt, hat Atem- und Meditationsübungen gemacht. 45 Minuten lang. Dann ist er 5 Kilometer lang am Strand im weichen, tiefen Sand joggen gegangen. Das ist sehr anstrengend. Und dann hat er Traktorreifen durchs Footballstadion geworfen. Ja? Er hat einen Personal Trainer gehabt, der hat ihm so 2,50 Meter Durchmesser Traktorreifen hingeschmissen und hat gesagt, okay, jetzt rollst du die erstmal eine Stunde lang durchs Stadion. Und dann nimmst du die Teile und wirfst die. Ja? Das war der Einstieg in seinen Tag. Und den restlichen Tag hat er im Fitnessstudio verbracht. Bankdrücken, Hanteltraining, Klimmzüge etc. Er hat nur Eiweiß gegessen, kaum Kohlenhydrate, er hat Green Smoothies getrunken, was ich mir am schlimmsten von all dem vorstelle. Warum erzähle ich euch davon? Dieser Mann hat nichts dem Zufall überlassen. Er hatte ein Ziel und er hat akribisch genau darauf geachtet, wie sein Tag durchrhythmisiert ist, damit er dieses Ziel erreicht. Und dieselbe Einstellung ist die, die Paulus uns hier aufgibt. Er sagt, achtet akribisch darauf, wie ihr lebt. Ihr habt ein Ziel, das ihr erreichen wollt. Ihr habt eine Mission, die ihr erfüllen sollt. Deshalb achtet akribisch auf euren Lebensstil. Ja, nicht einfach nur darauf achten, dass man morgens rechtzeitig aufsteht, irgendwie den Tag überlebt und abends noch seine Lieblingsserie guckt und dann hat man einen guten christlichen Tag gelebt. Nein, Jesus sagt, es ist viel, viel mehr. Ihr seid dazu berufen und ihr seid aufgefordert und ihr müsst akribisch auf euren Lebensstil achten und nichts dem Zufall überlassen. In den letzten Wochen haben wir ganz praktische Beispiele von Paulus gehört, was es bedeutet, im Licht zu leben. Er hat gesagt, lüge nicht, sondern sprich die Wahrheit. Gerate nicht in Wut, stiehl nicht, red nicht schlecht, sei nicht lieblos, halte dich fern von sexueller Sünde. Und dann schließt Paulus ab und sagt, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Weil ihr nicht sein sollt wie die Menschen in der Finsternis, sondern weil ihr das Licht seid, deshalb achtet akribisch darauf, wie ihr lebt. Es sind die kleinen Dinge, die die große Auswirkung haben in unserem Leben. Es gibt winzig kleine Dinge, die wir nicht mal wahrnehmen und nicht mal sehen und trotzdem haben sie eine riesengroße Auswirkung. Ihr habt in den Nachrichten mitgekriegt, Ebola ist gerade auf dem Vormarsch. Das Ebola-Virus sind momentan 8.399 Menschen in 7 Ländern infiziert. Und von diesen 8.399 Menschen sind bereits 4.033 Menschen gestorben. Ebola ist ein winzig kleiner Krankheitserreger. Wenn du nach Ebola suchst, dann kannst du deine beste Brille aufsetzen. Du wirst Ebola nicht sehen und nicht finden. Und trotzdem richtet er dieser Virus einen Riesenschaden an. Momentan liegt übrigens in Frankfurt ein afrikanischer Arzt, der sich infiziert hat mit Ebola, liegt in Frankfurt auf einer Isolierstation. Und ich möchte dich einladen, einmal kurz eine Reise zu machen und dir vorzustellen, du bist jetzt der Arzt, der in Frankfurt arbeitet und der diesen Ebola-Patienten behandeln muss. Wie würdest du dich vorbereiten auf die Behandlung? Würdest du deine tolle Südstaaten-Plantagenbesitzer-Weste anziehen und nochmal deinen Mittelscheitel richtig schön ziehen, damit du gut aussiehst? Würdest du nochmal kurz vorher deine Hände waschen, deine Nase putzen und dann würdest du vielleicht reingehen und würdest diesen Patienten umarmen, warm und herzlich? I don't think so. Ich möchte euch ein Bild zeigen, wie momentan die Krankenpflege aussehen auf dieser Station. Die laufen so rum. Diese Krankenpfleger achten akribisch darauf, dass dieses Ebola-Virus nicht an sie rankommt. Sie tragen Schutzkleidung, sie müssen sich vorher und nachher desinfizieren und sie würden nie im Leben in diese Isolierstation reingehen und einfach mal kurz High Five machen mit diesem Ebola-Patienten. Nicht, weil sie diesen Ebola-Patienten abstoßend oder eklig oder unangenehm finden, sondern weil sie sonst angesteckt werden. Und das ist Paulus' Punkt. Du und ich, wir leben in einer von Sünde verseuchten Welt. Du und ich, wir leben in einer Welt, die unter einer Seuche leidet und unter einer Krankheit leidet, die Sünde heißt. Und wie bei Ebola muss man auch bei der Sünde akribisch darauf achten, dass man nicht angesteckt wird. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, achte darauf, was du dir im Internet reinziehst. Achte darauf, mit wem du was tust oder mit was du dich beschäftigst. Achte darauf, wem du zuhörst. Für mich heißt es ganz persönlich, ihr wisst, ich liebe Fußball, ja, und ihr wisst, manchmal kann ich Sportschau nicht gucken, weil ich irgendwelche anderen Termine habe oder weil ich eine Predigt vorbereiten muss, wobei ich das meistens ganz gut schaffe, vor der Sportschau die Predigt fertig geschrieben zu haben. Aber manchmal passiert es, dass ich die Spielzusammenfassung nicht gesehen habe. Und dann gucke ich mir die montags im Internet an, da werden sie dann freigeschalten, und zwar auf bild.de. Und für mich heißt das ganz persönlich, mich fernzuhalten von dem Virus der Sünde heißt, nicht mehr von oben nach unten runterscrollen. Bis zum Sportteil habe ich 20 nackte Brüste gesehen. Und ich weiß nicht, Männer, ja, nickt einfach mal ganz unauffällig, es ist ein Problem und ist gleichzeitig schön. Ja? Und für mich ganz persönlich heißt es, wenn ich mir den neuesten Nachrichtenstand holen möchte, dann gucke ich nicht mehr auf bild.de, sondern ich gucke auf süddeutsche.de. Ja? Viel weniger nackte Brüste. Überhaupt viel weniger Bilder, ist auch nicht so farbig. Aber wisst ihr, was ich euch sagen möchte? Achte akribisch auf die Dinge in deinem Leben, damit du dich nicht infizierst mit kleinen Viren, die eine große Auswirkung haben auf dein Leben. Wenn wir weise Menschen sein wollen, dann müssen wir zuallererst genau auf unseren Lebenswandel achten. Zweiter Punkt. Suche nach Gottes Willen. Ein weiser Mensch sucht nach Gottes Willen. Jesus Christus, unser größtes Vorbild, unser großer Bruder, unser Erlöser, unser König, Gottes Sohn, hat Folgendes gebetet zu dem Vater. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Kleine Fußnote, wenn du glaubst, das ist ein Gebet des Unglaubens, wenn du am Ende sagst, es soll nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen, dann war Jesus der größte Ungläubige. Es ist ein gutes Gebet zu sagen, Gott, dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille. Und er hat auch gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Also das Merkmal eines weisen Menschen ist, nach dem Willen Gottes zu leben. C.H. Spurgeon hat gesagt, wenn dein Wille Gottes Wille ist, wirst du deinen Willen bekommen. Das ist ein cooler Satz. Wenn dein Wille Gottes Wille ist, dann wirst du deinen Willen bekommen. Und die einzige Möglichkeit, dass dein Wille Gottes Wille ist, ist, dass du deinen Willen an Gottes Willen angleichst. Weil Gottes Wille wird sich niemals an deinen Willen angleichen und du wirst niemals einen besseren Willen haben als Gott. Wenn dein Wille Gottes Wille ist, wirst du deinen Willen bekommen. Lasst uns als Gemeinde danach streben, Gottes Willen besser zu erkennen, Gottes Reden besser zu hören, Gottes Wort besser kennenzulernen. Sei ein weiser Mensch und lerne die Bibel immer besser kennen. In der Bibel, da entdecken wir Gottes Willen für uns. Wer von euch kennt Annie Lennox? Die Leute, die über 40 sind auf jeden Fall, ja, und meine Frau und ich. Annie Lennox ist eine britische Sängerin, die hat eine Band gegründet, die heißt Eurythmics, und ein Song von Annie Lennox, Sweet Dreams Are Made of This, und da singt sie Folgendes. Ich übersetze mal für euch. Ich habe die Welt und die sieben Meere bereist und ich habe gesehen, jeder sucht nach etwas. Jeder Mensch sucht nach etwas. Und das ist auch meine Erfahrung mit uns Christen. Die meisten warten irgendwie darauf, dass irgendetwas geschieht. Die meisten von euch, wenn ich mit euch rede, dann ist es oft kommen wir an den Punkt, dass du sagst, hey, und ich warte darauf, dass das und das und das passiert. Und wenn das und das passiert, dann wird mein Leben richtig effektiv für Gott sein. Oder dann bin ich endlich glücklich. Und viele von uns warten auf einen Punkt, der irgendwo in der Zukunft liegt, anstatt einfach ein Leben mit Gott zu leben, das seinen Willen kennt und das seinem Willen folgt. Ich möchte euch einladen, lasst uns eine Gemeinde sein, die nicht ahnungslos und unvorsichtig und ohne Peilung durch die Gegend läuft. Ich lade euch ein, lasst uns eine Gemeinde sein, die Gottes Wort kennt, die Gottes Willen kennt, die bekannt dafür wird, dass sie weise ist und einen Durchblick hat, dadurch, dass wir uns an Gott ranhängen und seinen Willen jetzt schon umsetzen und jetzt schon einen Unterschied machen in Mannheim. Das wünsche ich mir. Dritter Punkt. Sei weise und mach das Beste aus deiner Zeit. Ich möchte euch eine aktuelle Studie vorstellen, die hat ergeben, dass der Durchschnittsdeutsche täglich, haltet euch fest, der Durchschnitt täglich 221 Minuten vor dem Fernseher verbringt. Das sind 3 Stunden und 40 Minuten, also fast 4 Stunden vor dem Fernseher im Durchschnitt. Das heißt, es gibt Leute, die viel, viel weniger gucken. Es gibt aber auch Leute, die sehr, sehr viel mehr gucken. Und die werberelevante Zielgruppe von 14 bis 49, also das sind wir, in Deutschland verbringt im Schnitt täglich, und jetzt haltet euch fest, 585 Minuten, das sind rund 10 Stunden damit, Medien zu konsumieren. Und die Top 4 Medien sind Fernsehen, Radio, Internet und Achtung, liebe Nerds, PC-Spiele. Okay? 10 Stunden pro Tag im Schnitt fahren wir uns Medien rein. So, erkennst du deinen Alltag wieder? Also ich erkenne ein Stück weit meinen Alltag wieder. 10 Stunden schaffe ich nicht. Ja? Aber frag dich selbst, wie oft am Tag machst du diese Bewegung hier? Ich bin letztens durch unsere Siedlung gelaufen, abends um 10, und da war es noch warm, und da saßen 3 Leute um einen Tisch auf der Terrasse. Und alle 3 Leute haben das gemacht. Fällt dir was auf? Mach das Beste aus deiner Zeit. Wir leben in einer Zeitverschwendungsgesellschaft. Es ist ganz normal, dass man das macht. Es ist ganz normal, dass man sich den ganzen Tag Medien reinfüllt. Und wir Christen sind leider weit davon entfernt, dass wir einen Unterschied machen. Wir sind weit davon entfernt, dass wir weniger Zeit verschwenden als unsere nichtchristlichen Freunde. Es wird langsam unruhig. Sorry, da müssen wir jetzt durch. Ich glaube, dass Paulus' Worte selten mehr Gewicht hatten für die christliche Gemeinde als heute, wenn es darum geht, die Zeit auszukaufen. Die Zeit nicht zu verschwenden, das Beste aus der Zeit zu machen. Vers 16, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Man könnte auch übersetzen, kauft die Zeit zurück oder löst die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Gott ruft dir heute Morgen zu, hol dir zurück, was der Feind dir geraubt hat. Du bist dazu berufen, als Christ ein Leben voller Sinn und voller Zweck und voller Segenskraft für andere zu leben. Kauf die Zeit zurück, die du gelernt hast zu verschwenden und zu verbummeln und zu vergammeln. Eine Autorin hat geschrieben, if the devil can't get you to sin, he'll keep you busy. Wenn der Teufel dich nicht zur Sünde verleiten kann, wird er dich beschäftigt halten. Vielleicht bist du total glücklich, wenn du eben mal einmal am Tag nicht neidisch bist oder nicht dir irgendwie ein Porno reinziehst oder nicht 5 Stunden dies oder jenes tust. Der Teufel hat trotzdem gewonnen, wenn er dir deine Zeit raubt und du diese Zeit nicht in den Dienst deines Herrn und Erlösers stellst. Ich möchte euch wachrütteln, ich möchte euch aufrufen. Denkt darüber nach, wie ihr eure Zeit verbringt. Ich muss mich selbst daran erinnern. Kennst du diesen Gedanken auch? Was habe ich eigentlich in den letzten 30 Minuten gemacht? Ich habe das gestern wieder gedacht. Was habe ich jetzt eigentlich in den letzten 30 Minuten gemacht? Ich erinnere mich nicht. Ich habe nichts getan und irgendwie ist die Zeit rum. Möchte ich heute Morgen herausfordern, investiere weniger Zeit in Facebook, in Shopping, soziale Netzwerke, Gammeln, Facebook, PC-Spiele. Ein Freund hat mir letztens erzählt, man kann sogar auf YouTube zugucken, wie andere PC-Spiele spielen. Stundenlang! Es gibt Weltmeisterschaften, da sitzen 10 Leute, also 2 Fünfer-Teams, in der Mitte eines Stadions. Und das Stadion ist voll von Leuten, die zugucken. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich versuche es noch zu verstehen. Besser wie Fußball, sagt der eine, hast du keine Ahnung. Investiere weniger Zeit in was auch immer deine Zeit stiehlt. PC-Spiele, PC-Spielern dabei zugucken, wie sie peinliche Spiele spielen. Fernsehen, Facebook, WhatsApp, Google-Informationssucht. Ach, und habe ich schon Facebook erwähnt? Ich möchte dich auffordern, dich heute zu entscheiden, weniger Zeit in diese Dinge zu investieren und stattdessen die Zeit auszukaufen. Nimm die Währung, die Gott dir geschenkt hat, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Liebe für dich und kauf die Zeit zurück, in der du versuchst, irgendein Loch zu füllen, das nur Gott füllen kann. Kauf die Zeit zurück und gib weiter, was er dir in dein Leben gelegt hat. Sei nicht einfach nur ein Konsument, empfange Gottes Liebe, empfange Gottes Gnade, empfange von Gott. Und du gibst nicht weiter, sondern sei ein Mensch, der weitergibt, der die Zeit auskauft, die Zeit nutzt, um weiterzugeben, was er in der begrenzten Zeit seines Lebens weitergeben kann. Du bist ein Kind Gottes, du bist geliebt von Gott. Du hast eine neue Identität empfangen, du hast seine Gnade empfangen und jetzt bist du berufen, ein Multiplikator seiner Liebe, seines Lichts, seiner Gnade zu sein. Das ist unser Aufruf, den wir hören im Epheserbrief von Paulus. Seid Licht, seid Multiplikatoren meiner Liebe und setzt eure Zeit ein, weil sonst schafft ihr das nicht. Gib frei weiter, was Gott dir frei geschenkt hat und gib frei weiter, was andere frei macht. Gib frei weiter, was andere frei macht. Du hast eine Mission. Du wurdest zu einem besonderen Zweck freigesetzt. Du wurdest nicht nur freigesetzt, weil es schön ist für dich, sondern damit du jemand sein kannst, der Jesus anderen Menschen bekannt macht, damit die wiederum frei werden können. Ruh dich nicht aus auf deiner Couch und tu was auch immer, sondern sei ein Multiplikator des Evangeliums, sei ein Multiplikator der Liebe Gottes. Ganz praktisch, was kann das heißen? Setz dich für die Schwachen ein. Fang an mit Weihnachten im Schuhkarton und bekomme eine Perspektive für die schwachen und armen und kranken Menschen in deinem Umfeld und investiere deine Zeit, geh zum Asylantenheim. Wir haben Leute, die gehen ins Asylantenheim, um zu dienen. Wir haben Menschen, die gehen ins Krankenhaus. Wir haben Menschen, die gehen ins Altersheim, um zu dienen. Wisst ihr was? Das ist sehr, sehr geil. Aber es wäre sehr, sehr viel geiler, wenn viel, viel mehr von uns das tun würden. Geiles Altdeutschen hieß eigentlich früher gut. Und dann wurde es in der Biologie falsch verwendet. Nur für die, die gerade eben das Wort geil nicht so cool fanden. Ich bin Deutschlehrer, ich weiß das. Nutze deine Zeit, um anderen praktisch zu dienen. Zweitens, wenn du ein weiser Mensch sein möchtest, der die Zeit auskauft, dann solltest du dringend anfangen zu beten. Und zwar big time. Du solltest dringend anfangen, für Menschen um dich herum zu beten. Du solltest dringend anfangen, wenn dir es schwerfällt zu beten, für dich selbst zu beten. Herr, schenk mir ein neues Herz, schaff in mir ein neues Herz, gib mir ein Herz für die Verlorenen. Das ist ein gutes Gebet, mit dem man anfangen kann. Bete, was das Zeug hält. Wer von euch hat ein Android-Handy? Android? Oder manche von euch nennen es Android? Es gibt eine App, eine Applikation, eine Anwendung. Manche von euch sagen dazu, glaube ich, nicht ab. Aber egal. Es gibt eine App, die heißt Prayer Popper. Ja? Also jeden Tag poppt bei mir im Handy eine Gebetsliste auf. Bete, Ausrufezeichen. Dankeschön, Matthias. Für iPhones bete, Ausrufezeichen. Wenn ich diese App nicht hätte, dann würde mir mein Gebetsleben sehr viel schwerer fallen. Ich würde nicht für euch beten, ich würde nicht für die Hausgruppenleiter beten, ich würde für meine Familie beten, das kann ich mir noch merken. Ich würde nicht für die VIPs, die ich mentore, beten, ich würde nicht für die einzelnen Belange der Gemeinde beten. Jeden Tag erinnert mich mein Handy daran, erinnert mich daran, für wen und was ich beten sollte. Fang an zu beten, sei keine Couch-Potato, sei kein Sofa-Surfer, sagt man dazu, sondern sei ein Beter im Reich Gottes und verändere die Umgebung, in der du lebst. Und es kann auch ganz praktisch heißen, such einfach nach Möglichkeiten, in denen du dienen kannst, in denen du von Jesus erzählen kannst. In der Arbeit, in der Schule, im Studium. Wo Paulus hier schreibt, kaufe die Zeit aus, steht das Wort Kairos. Nicht Chronos, es gibt zwei Wörter im Griechischen für Zeit. Einmal Chronos, das ist einfach die Zeit, die von Vergangenheit über Gegenwart in Richtung Zukunft läuft. Und es gibt Kairos-Zeit und Kairos bezeichnet Gelegenheiten, die wo anfangen und wo enden. Paulus sagt, Gott schenkt euch Gelegenheiten, ihm zu dienen. Betet darum, dass er euch offene Augen dafür gibt, diese Gelegenheiten zu erkennen und zu nutzen. Herr Paulus sagt nicht, du musst morgens um 6 anfangen zu beten und dann machst du blau, weil du musst den ganzen Tag durchbeten. Aber wenn sich die Gelegenheit eröffnet, dass der Heilige Geist dir sagt, bete für diese Person, dann kaufe die Zeit aus, kaufe die Zeit zurück, die der Teufel dir gestohlen hat. Und hier kommt der letzte Punkt. Ein weiser Mensch setzt die richtigen Prioritäten. Leute, lasst uns als HDH die richtigen Prioritäten setzen. Diejenigen, die den Newsletter gelesen haben und auch den Blog gelesen haben, die wissen, dass letzten Freitag mein Freund und Mentor David, wurde 65 Jahre alt, er ist gestorben. Ihr erinnert euch vielleicht an ihn. Ich habe vor ein paar Wochen über Psalm 84 gepredigt und ich habe gesagt, werdet ein Psalm 84 Mensch, werdet Psalm 84 Menschen. Und mein Beispiel für Psalm 84 Menschen war David Midwood, mein Mentor und Freund. Und letzte Woche habe ich von seinem Tod erfahren. Er ist an Krebs gestorben und ich habe mir an einem Abend die Zeit genommen und habe auf seinem Facebook-Profil, Facebook schon wieder, aber diesmal war es sinnvolle Zeit, ich habe mich hingesetzt, ich war allein zu Hause und ich habe einfach auf Facebook, auf seiner Pinnwand, alle Posts gelesen, die seit seinem Tod am letzten Freitag bis zum Dienstag, Mittwoch gepostet wurden. Es waren Nachrufe, es waren nochmal Abschiedsworte an David. Und es hat mich, ich habe versucht, die Teile zu zählen, aber Facebook hat mich irgendwann rausgeschmissen. Es hat mich über 1,5 Stunden gekostet, diese Posts zu lesen. Es waren zig über zig über zig Nachrichten, die davon erzählt haben, wie Leute trauern über den Tod von David Midwood. Gestern war ein Gedenkgottesdienst für David Midwood und über 1,000 Menschen sind gekommen, um ihm die letzte Ehre zu geben. Über 1,000 Menschen sind von überall hergeflogen, um ihn zu feiern, beziehungsweise Gott zu feiern und ihm nochmal Tschüss zu sagen. Das Erstaunliche, nach 1,5 Stunden auf Facebook, einfach nur lesen, was Leute geschrieben haben über ihn. Es war immer das Gleiche. Es wurde immer das Gleiche geschrieben. David hat mein Leben nachhaltig verändert. War in fast jedem Post zu lesen. 1,5 Stunden lang. Dieser Mann hat mein Leben verändert. David hat sich bedingungslos in mich investiert. Er hat alles, was er hatte, in mich hinein investiert. 1,5 Stunden lang immer das Gleiche. David hat mir ungeheuchelte Liebe gezeigt. Fast jeder hat das betont. Er war ein super Mentor. Er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich wertvoll bin. Er hat mir gezeigt, was es heißt, geliebt zu werden. 1,5 Stunden lang Menschen beider Geschlechter, Menschen aus allen Generationen, die ihn zum Teil 50 Jahre lang gekannt haben, schreiben alle dasselbe über David Midwood. Kein Wort über seine Karriere. Und er hat eine coole Karriere gehabt. Kein Wort über seine 10 schönsten Urlaubsziele. Kein Wort über die Fülle seines Bankkontos. Kein Wort über seine Gemeindebaustrategien. Er war Pastor verschiedener Gemeinden im Laufe seines Lebens und er hat in einer Gemeinde mit 50 Leuten angefangen und nach einem Jahr gab es mehrere Gottesdienste und 800 Personen sind gekommen. Kein Mensch hat ein Wort verloren über seine Gemeindebaustrategie, über den Erfolg, den man damals gesehen hat. Jeder hat darüber gesprochen, welchen krassen Effekt er auf das Leben der jeweiligen Person hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will am Ende meines Lebens einen Facebook-Account haben, der voll ist von Nachrichten, die besagen, Anderle hat alles gegeben in meinem Leben. Anderle hat mein Leben verändert. Er hat mir gezeigt, was Liebe ist. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber es wäre cool, oder? Wenn du einen Gedenkgottesdienst bekämst und es kommen Leute von überall. Es kommen Leute von überall und feiern, dass sie dich kennen durften. Kein Mensch wird jemals feiern, dass du am Tag eine Stunde auf YouTube verbracht hast. Es gibt keinen Mensch, der mal feiern wird, dass du auf Facebook die meisten Freunde hattest. Es gibt keinen Mensch, der jemals feiern wird, dass du den geilsten BMW hattest in der Firma. Keinen, der das feiern wird. Menschen, die weise sind, sind Menschen, die Prioritäten richtig setzen. Ich möchte dich einladen, dass du die Prioritäten deines Lebens richtig setzt. Mach heute einen Neuanfang, setze heute einen Punkt und sag, nie wieder werde ich hiermit und damit meine Zeit verschwenden. Nie wieder werde ich einfach nur gammeln. David Mitwood hat ein Motto gehabt, liebe Gott, liebe Menschen, alles andere ist unwichtig. Nimm das als Motto deines Lebens. Liebe Gott, liebe Menschen, alles andere ist unwichtig. Ich werde nie vergessen, wie er mal zu mir gesagt hat, ich hatte noch Haare und war viel jünger, ja, und er hat Folgendes zu mir gesagt vor über 10 Jahren. Anderle, das Einzige, was wir als bleibenden Wert auf dieser Erde zurücklassen werden, sind die Fußspuren, die wir in den Leben anderer Menschen hinterlassen werden. Und das hat er letzten Freitag bewiesen. Er hat nichts mitgenommen. Aber er hat einen Haufen zurückgelassen. Er hat ein Riesenvermächtnis zurückgelassen. Er hat Fußspuren hinterlassen in den Leben von Hunderten, Tausenden von Menschen. Lasst uns weise Menschen sein, die einen Unterschied machen über den eigenen Tod hinaus. Möchte ich heute Morgen ermutigen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Hinterlass Fußspuren der Liebe und der Gnade im Leben deines Nächsten. Verschwende dein Leben für andere und für Gott. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt, so wird die Weisheit ihm gegeben werden. Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, ja. Wir leben in einem Umfeld, wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo es ganz normal ist, zu sagen, take it easy. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, akribisch auf unser Leben zu achten, damit wir keine Sünde zulassen in unserem Leben, sondern im Licht leben, und zwar vollständig. Herr, wir beten, dass du uns hilfst, da wo in einer Welt, wo alle möglichen Leute nach allem suchen. Gib mir Gott, gib mir Krishna, gib mir Buddha, gib mir Allah, gib mir New Age, gib mir Atheismus, gib's mir, solange es mir gut tut. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dich zu suchen und niemanden und nirgends sonst, Herr. Herr, wir bitten dich, dass du uns weise machst und uns das Beste aus unserer Zeit machen lässt, Herr. Herr, wir haben alle gleich viel Zeit am Tag. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Zeit zurückzukaufen aus der Hand des Teufels. Herr, und wir bitten dich, dass du uns hilfst, die richtigen Prioritäten zu setzen und unser Leben zu verschwenden für dich und für die Menschen und für nichts sonst, Herr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lobpreislied hören. Und in der Zeit möchte ich einfach ermutigen, schalt nicht ab, sondern schalt auf Gebetsmodus mit Gott und sprich mit ihm. Und wenn Gott heute Morgen zu dir gesprochen hat, dann antworte ihm heute Morgen. Mach jetzt ein Commitment und sag nicht, ich werde es in 5 Stunden tun. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst, ich möchte dich einladen. Jesus Christus ist gekommen, um genau das, was wir heute gehört haben, in unserem Leben umzusetzen. Sinnlosigkeit zu ersetzen gegen Sinn. Aus der Finsternis zu rufen ins Licht hinein. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, mein Leben ist sinnlos, mein Leben ist in Finsternis, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren stellvertretend für dich, für deine Sünden, für deinen Scham und deine Schuld ans Kreuz gegangen, um einen Weg frei zu machen in eine Beziehung mit Gott dem Vater. Wir beten gerne mit dir, wir beten gerne für dich, aber es ist auch eine Sache, die du einfach mit Gott ausmachen kannst. Sag ihm heute Morgen, hey, ich weiß, ich lebe in Finsternis, ich bin ein Sünder. Ich nehme das Werk am Kreuz an, dass du für mich gestorben bist. Die Bibel verspricht, wenn du auf Jesus Christus baust, dann bist du ein neuer Mensch und du gehörst zu Gott und du wirst ewiges Leben empfangen. Amen.